Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff. Walter?
Hi.
Was machen wir eigentlich?
Wir machen Ärger.
Das scheint bei uns üblich zu sein.
Ja. Das ist doch ein ziemlich provozierendes kleines Bild, das wir hier haben. Und ich denke, dass die Leute, die hier links rennen, etwas Reform in ihre Ernährung bringen müssen.
Ja, vielleicht werden sie etwas anders aussehen, wenn sie auf der anderen Seite sind.
Da ist eine Linie, auf der man hinüberlaufen kann. Sie reicht noch nicht ganz hinüber. Sie werden einen Sprung wagen müssen.
Nun, das ist der Sprung im Glauben.
Ja, ein gewagter Schritt im Glauben.
Lass uns Gott bitten, uns hierbei zu helfen. Unser himmlischer Vater, wir haben das Vorrecht, hier zu sein und bitten dich jetzt um Führung bei unserem Gespräch. Das ist nicht immer leicht, also erleuchte doch bitte unseren Verstand und auch den der Zuschauer, dass der Heilige Geist uns allen hilft. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wir haben schon sehr oft über dieses Thema gesprochen. Wir haben dabei viele Bibeltexte verwendet, um zu zeigen, dass das ein biblisches Prinzip ist.
Ja, sicher.
In der Bibel findet sich gleich am Anfang die Aussage, wie die ursprüngliche Ernährung des Menschen aussah. Und es gibt eine lange Erklärung, warum die Ernährung der Menschen sich änderte. Dann finden sich bei typologischen Studien viele Fälle in der Bibel, wo Gott sein Volk zum Ursprünglichen zurückruft. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen, war eine der Aussagen Jesu. Das bezog sich jetzt nicht direkt auf die Ernährung, aber es trifft da auch zu. Denn wenn man wissen möchte, wie es einmal war, dann muss man zum Anfang gehen.
So ist es.
Aber wir leben jetzt nicht zur Zeit vom 1. Mose, sondern in der von Offenbarung. Und die Offenbarung ist das Gegenstück zu 1. Mose. Im 1. Mose ging alles verloren. In Offenbarung wird alles zurückgewonnen. Alles, was dort verloren ging, muss wiederhergestellt werden. Das schließt die Ernährung ein.
Das ist so wichtig. Denn wenn man wirklich glücklich mit Gott im Himmel leben möchte, liegt eines doch auf der Hand. Wenn man sich nicht so verhält, wie es einmal im Himmel sein wird, wie kann man dann in dessen Genuss kommen?
Ich kenne eine Dame in der Kapregion. Sie hat Haustiere, nämlich Schafe. Diese Schafe haben alle Namen und leben auch im Haus. Richtige Haustiere eben. Ich weiß nicht, was sie machen würde, wenn jemand auf die Idee käme, dass sie keine Haustiere, sondern ein Abendessen sind. Ich denke, sie bekäme einen Nervenzusammenbruch. Und ich glaube nicht, dass im Himmel Nervenzusammenbrüche noch zeitgemäß wären.
Nein, glücklicherweise nicht.
Gott gebrauchte es als Test. Das Interessante an dem Test ist, dass es mit Unterscheidungsvermögen zu tun hatte.
Schau, das ist der Teil, den die meisten Menschen nicht verstehen. Sie denken, dass es einfach mit körperlichen Abläufen zu tun hat.
Ja, es hat mit der Durchblutung und dem Vorbeugen von bestimmten Krankheiten zu tun. Aber die größte Auswirkung von Ernährung spielt sich beim Unterscheidungsvermögen ab.
Auf das Denken.
Da ist die Auswirkung am größten. Und auch bei der Spiritualität. Nun kann Spiritualität einer positiven und einer negativen Quelle entstammen. Aber bei beiden unterstützt die Ernährung die Spiritualität, wenn man sich richtig ernährt. Viele Religionen praktizieren eine vegetarische Ernährung und einige sogar eine sehr strenge vegane Ernährung. Ich denke da an den Hinduismus oder beispielsweise den Jainismus und Buddhismus. Die strengste Religion dieser drei ist der Jainismus. Der Jainismus vertritt tatsächlich völligen Veganismus. Sie gehen so weit, dass sie nichts vernichten, nicht einmal eine Mücke. Das ist die eine Seite der Thematik. Aber auch in der esoterischen Welt praktizieren die Menschen Vegetarismus und auch strengen Veganismus, um ihre Spiritualität zu stärken.
Ja.
Ich erinnere mich an meinen Schwiegervater, der im Okkultismus verstrickt war. Wenn er eine außerkörperliche Erfahrung haben wollte, dann stieg er auf Vegetarismus um, um das besser verwirklichen zu können. So sind viele der hohen Okkultisten vegan. Viele Bücher wurden dazu geschrieben, darunter Autoren, die aus der christlichen Welt herauskamen. Einer war ein anglikanischer Priester, der ein Okkultist und ein Medium wurde. Er schreibt viele Bücher über die Vorteile dieser Ernährungsform und geht dabei auf die Lebensweise in Eden zurück.
Eden.
Aber natürlich für eine höhere religiöse Erfahrung. Aber Wahrheit und Irrtum laufen immer parallel.
Ja, so ist es.
Weil der Teufel ein Nachahmer ist.
Und der Abstand ist oft nur eine Haaresbreite.
Ja, und er sagt zu den modernen Kanälen des New Age Folgendes süßlich: Meine Kinder, es ist für euch nicht notwendig, Fleisch zu essen. Und deshalb gründet sich die ganze New Age Bewegung auf eine vegetarische Ernährung. Was sind die Vorteile? Warum sollte man es tun? Wir werden sehr provokativ sein, weil wir doch einige Aussagen aus dem Schrifttum von Ellen G. White zitieren werden. Jeder kann diese Schriften mit der Bibel vergleichen und sehen, ob sie miteinander übereinstimmen.
Stimmt.
Die biblischen Prinzipien sind deutlich. Wir haben auch Geschichten wie etwa Daniel.
So ist es.
Wo es zu einem Test wurde. Es wurde zu einem Test, ob man mit Gottes Willen in Einklang sein wollte oder nicht. Und das ist ein ziemlich verbreitetes Merkmal in der Bibel. Am Anfang war die Nahrung ein Test. Im Falle von Daniel, wo es einmal eine buchstäbliche Geschichte, aber auch eine typologische Geschichte ist, die einen zum Ende hinführt. Da war die Ernährung eine sehr wichtige Komponente. Als die Kinder Israels aus Ägypten auszogen,
das stimmt,
war die Nahrung auch ein sehr wichtiger Bestandteil.
Die mit den Geboten verknüpft war, das Manna.
Du hast recht. Wenn das erste Buch Mose, das Buch der Anfänge und auch das Buch des Sündenfalls war und das Buch Offenbarung das Gegenstück ist, ist sie das Buch der Wiederherstellung. Wenn Ernährung damals ein Test war, denkst du, dass es in den letzten Zeiten auch ein Test sein wird?
Da bin ich mir sicher. Sogar als Jesus in der Wüste war, führte der Teufel Essen als erste Versuchung an ihn heran. Die gleiche Versuchung, bei der Jesus nicht fiel, aber an der Adam und Eva scheiterten.
Ja.
Es ging wieder ums Essen.
Und warum wollte Eva die verbotene Frucht nehmen? Doch um einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen.
Ja, aber
es führte zu einem Fall.
Ja, und sie betrachtete sie und sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre.
Wo lag aber der tatsächliche höhere Bewusstseinszustand?
Bei Gott.
In der Ernährung, die sie hatte, die Gott verordnet hatte. Das war die Ernährung für einen höheren Bewusstseinszustand. Der andere ist ein falscher Bewusstseinszustand.
Ganz genau.
Sie hörten also auf jemand anderen als Gott. Sei es jetzt ein Dämon oder ein menschliches Wesen.
Ja.
Ich denke, ich möchte jetzt etwas aus der Bibel vorlesen. Wenn wir Jesaja aufschlagen, Kapitel 29. Eigentlich können wir ab Vers 9 lesen. Stutzt und staunt. Lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht vom Rauschtrank. Hier hat man also Leute, die von einem Bibeltext zum anderen schwanken. Aber sie begreifen es einfach nicht. Warum begreifen sie es nicht? Was blockiert da ihre kognitiven Fähigkeiten? Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Nun, das ist der Wille Gottes, der Dinge zulässt. Gott verdunkelt unser Verständnis niemals. Er möchte unser Verständnis erleuchten. Aber unser eigenes Handeln hat Gott so ausgeschlossen, dass nach jüdischem Denken, wenn Gott etwas zulässt, ermöglicht er es auch. Aber so sehen die Konsequenzen aus. Heißt die letzte Gemeinde auf Erden nicht Laodicea?
So ist es.
Ist das nicht eine schläfrige Gemeinde?
Ja, lauwarm.
Sie ist lauwarm und fest am Schlafen. Wenn man sich das Gleichnis von den 10 Jungfrauen betrachtet, schliefen sie nicht auch? Sie schliefen. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden, wie die Worte eines versiegelten Buches. Sie verstehen einfach nichts. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Man kann es also jemandem geben und sagen, schau, da steht es doch. Ich begreife es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Das war die ursprüngliche Ernährungsform. Gott sagt, es war aber nicht von Anfang an so. Dazu all die Versuche, einen zum ursprünglichen Ernährung zurückzubringen und dann kommt ein erstaunt, ich begreife es nicht.
Sie begreifen es nicht.
Ich begreife es nicht. Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. Oder ich bin nicht gelehrt, wie es die King James ausdrückt. Man hat also zwei Entschuldigungen. Einmal, ich kapiere es nicht, ich kann es nicht verstehen, und das andere Mal, ich versuche es gar nicht erst, weil ich nicht genug Bildung besitze. Und beides bringt einen in Schwierigkeiten. Die Bibel ist ein erstaunliches Buch, nicht wahr?
Ja, sie ist erstaunlich.
Sie hat für jeden etwas.
Ich dachte gerade daran, dass es noch eine Sache gibt, die sich sehr gut auf unsere Zeit anwenden lässt, nämlich Johannes der Täufer.
Absolut. Er aß völlig pflanzenbasiert. Honig und Lokuster. Die Karobohne.
Und er war der Typus.
Er war der Typus, der antitypische Elia.
Wer ist das? Nun, wer ist heute der antitypische Elia?
Derjenige, der die gleiche Botschaft bringt, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade und kehrt um. Umkehren zu was?
So wie es am Anfang war.
So wie es am Anfang war. Lass uns dieses Thema der Gesundheitsreform in den letzten Tagen ansehen. Wir werden über eine Reihe Zitate sprechen. Dann können die Leute sie betrachten und schauen, ob sie im Einklang mit der Bibel stehen. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Nun, Martin, Gottes Ehre ist sein Charakter.
So ist es. Sein Gesetz ist darin enthalten.
Was ist mit dem Tod? Wie kam er in
die
Welt?
Wegen der Sünde, der Übertretung des Gesetzes.
Gab es am Anfang Tod?
Nein.
Ich frage mich, wie Adam sich fühlte, als das erste kleine Lamm geopfert wurde.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass es sogar beim ersten Blatt, das von einem Baum fiel, so war.
Ja, er war am Boden zerstört, zutiefst bestürzt. Er sollte einmal mitten im Winter zu uns kommen. Er würde denken, hier gab es eine Atomexplosion.
Ja, so ist es, das stimmt.
Und dann kommt der Frühling. Das ist die Hoffnung der Wiederaufstehung, stimmt's? Lass uns Licht, das gegeben wurde, betrachten. Es kommt aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3. Einige Geschwister nehmen gewisse Teile der Zeugnisse als Botschaft von Gott an. Andere aber, die ihre Lieblingssünden verdammen, verwerfen sie. Sie handeln damit sowohl ihrem eigenen wie dem Wohl der Gemeinde zuwider. Es kommt darauf an, dass wir im Lichte wandeln, solange wir das Licht haben. Wer sich zur Lebensreform bekennt, in seinem Verhalten, im täglichen Leben, aber ihren Grundsätzen zuwiderhandelt, schadet seiner eigenen Seele und hinterlässt einen schlechten Eindruck in den Gemütern der Gläubigen und Ungläubigen. Ist das ein Problem in den Gemeinden?
Definitiv. Wie entscheidend ist es, das zu praktizieren, was man predigt?
Man muss das ausleben, was man predigt. Wenn Menschen anfangen, das zu verstehen und in eine Situation geraten, wo Menschen sich an keines der Prinzipien halten, macht das doch keinen guten Eindruck, oder?
Das ist eine sehr traurige Situation. Naja, wenn man, also normalerweise hat man eine Menge Widerstand in diesem Bereich.
Ja.
wenn man Bibelstunden hält oder Menschen so weit bringt, dass sie anfangen zu verstehen, wie unsere Botschaft funktioniert und dass das auch zu unserer Botschaft dazugehört. Und man hat sie gerade so weit, dass sie es anfangen zu verstehen und dann nimmt man sie mit zur Gemeinde und die Leute dort machen das Gegenteil, wirft das die ganzen Anstrengungen, die man unternommen hat, um Monate zurück oder sogar um Jahre.
Okay, lass uns ein bisschen provozierend sein. Weiß jeder oder sollte jeder in den Gemeinden die Thematik der Gesundheitsreform kennen?
Ja, ich denke schon, denn es ist der rechte Arm des Evangeliums.
Und weil man sich so sehr darüber ereifert und so viel Verärgerung darüber herrscht, wissen Sie definitiv alle darüber Bescheid. Ich frage mich, ob Sie sich selbst manchmal diese Frage stellen. Wenn es doch bekannt ist, und es bekannt ist, dass es Gottes Wille ist, aber ich entscheide mich, es nicht zu tun, stelle ich damit nicht einen Stolperstein auf den Pfad derjenigen, die willens sind, es anzunehmen?
Ich frage mich, ob sie darüber nachdenken.
Denkst du, dass sie anderen einen Stolperstein in den Weg legen?
Ja, definitiv. Ich weiß, dass das geschieht. Aber wie du es sagtest, ich frage mich, ob sie jemals so darüber nachdenken.
Wenn sie darüber nachdenken sollten und Stolpersteine in den Weg legen, wie empfindet Gott wohl dabei?
Ja.
Wenn er die Botschaft gegeben hat und sie wissen, dass er die Botschaft gegeben hat, weil es klar in der Bibel beschrieben ist. Und sie entscheiden sich, das zu ignorieren und denen Stolpersteine in den Weg zu legen, die es annehmen wollen. Dann ist Gott sicher nicht über diese Situation erfreut.
Ich denke, er ist sehr traurig.
Okay. Der Herr hat seinem Volk eine Botschaft in Bezug auf die Gesundheitsreform gegeben. Dieses Licht scheint schon seit 30 Jahren auf ihrem Weg. Martin, das ist lange her. Also können wir da mindestens ein Jahrhundert anfügen.
Ja, das war 1897.
1897. Das ist schrecklich. Und der Herr kann seine Diener nicht bei einem Kurs stützen, die dem Licht entgegenwirkt. Kann es ihm gefallen, wenn die Hälfte der Arbeiter, die an einem Ort arbeiten, lehren, dass die Grundsätze der Gesundheitsreform so eng mit der Botschaft des dritten Engels verbunden sind, wie der Arm mit dem Körper, und ihre Mitarbeiter durch ihre Praxis Grundsätze lehren, die das genaue Gegenteil sind? Sagten wir das nicht erst?
Genau. Wie kann man zwei Ströme haben? Oder man hat die gleiche Botschaft, aber die Leute halten sich auf zweierlei Weise daran.
Okay. Ich habe schon oft Leute getroffen, die mir sagen, Gott hat immer noch Geduld mit mir. Er erlaubt mir, dieses und jenes zu tun, bis ich eines Tages überzeugt sein werde.
Da wäre jetzt meine Frage, wenn Gott die gleiche Geduld mit mir hätte, wenn ich trinken würde, wäre das ebenso okay?
Wenn du zur Gemeinde kommen und täglich eine Flasche Whisky trinken würdest, da wäre doch jeder aufgebracht, richtig?
Und dann sage ich, mache so weiter, weil Gott mir das noch nicht gezeigt hat. Er arbeitet noch mit mir. Also kann ich weitermachen, bis er mir zeigt, dass es Zeit ist, aufzuhören.
Lass uns das nochmal klarstellen. Wir zitieren hier Ellen G. White. Aber wir könnten das genauso gut aus der Bibel tun.
Genau so.
Stimmt's? Das ist also nicht widersprüchlich.
Nein.
Und es ist logisch. Diejenigen, die das Licht, das Gott für die Gesundheitsreform gab, missachten, werden nicht ohne Schaden davonkommen. Und niemand kann hoffen, im Werk Gottes erfolgreich zu sein, wenn er durch Vorbild und Beispiel dem Licht, das Gott gesandt hat, entgegenwirkt. Das sind unglaublich ernste Worte. Man kann nicht Erfolg haben. Es mag den Anschein des Erfolges haben. Denn der Teufel hat Mittel und Wege, das Gewissen zu beruhigen.
Aber sicher doch, darin ist er sehr gut.
Ja, das macht sicher nicht dieses oder jenes mit mir.
Das kann nicht so schwerwiegend sein. Gott ist nicht so...
Gott ist da nicht so genau, nein. Du kannst schon hinausgehen und ein paar... Äste am siebten Tag sammeln, also damals, richtig? Und nur weil das heute nicht passiert, weil wir nicht in einer Theokratie leben, wird es niemals passieren, richtig? Ich las, dass Gottes Fußstapfen sehr sanft sind. Doch er wandelt ständig mit seinem Heiligen Geist unter uns, richtig? Also durch seinen Heiligen Geist. Und diese Fußstapfen und diese Stimme sind sanft. Es ist eine leise Stimme. Es ist nicht wie Blitz und Donner. Er ist nicht im Erdbeben. Er ist nicht im Feuer. Er ist nicht im Sturm. Aber er ist definitiv in dieser leisen Stimme.
Ja.
Nur weil jetzt diese Stimme so leise ist, ist es sicher, sie zu ignorieren?
Nein, das ist sehr gefährlich.
Was ist, wenn diese Stimme immer leiser wird? Bis man sie nicht einmal mehr hört.
Das ist wiederum sehr gefährlich.
Ich denke, wir sind bereits in Schwierigkeiten, aber da wir schon einmal in Schwierigkeiten sind, machen wir doch weiter. Wenn wir uns das Hintergrundbild hier ansehen, wo man links all diese Ernährungsthemen hat und die Menschen zur rechten Seite hinfliehen, könnten wir rechts noch Getreide und Hülsenfrüchte hinzufügen, um es auszufüllen. Aber auf der rechten Seite sieht es so einladend aus. Und auf der linken sieht so perviert. Und nichtsdestotrotz bleiben die Leute auf der linken Seite. Okay. Das kommt von Letters in Manuscripts. Kein Erwachsener und kein Kind, der darin versagt, alle Kräfte zu nutzen, die Gott ihm gegeben hat, kann seine Gesundheit bewahren. Er kann nicht gewissenhaft die Gebote Gottes halten. Er kann nicht Gott vor allen Dingen lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Martin, kannst du dir vorstellen, das einigen Leuten zu erzählen?
Sie würden... Naja, es würde nicht gut ankommen.
Sie würden zusammenbrechen oder explodieren, eins von beiden.
Wahrscheinlich. Sie würden denken, dass man sie angreift und verurteilt. Dabei ist es doch ein Flehen, so wie wir das in zahlreichen unserer Folgen schon erwähnten. Die Gebote und all das sind kein Angriff Gottes auf irgendjemanden.
Und sie sind nicht Mittel zur Erlösung, sondern die Konsequenz.
Ja, die Konsequenz. Hier ist es genauso. Es entsteht durch die Beziehung zu Gott.
Wenn man also nicht alle Kräfte nutzt, die Gott einem gab, um die Gesundheit zu bewahren, kann man nicht gewissenhaft die Gebote Gottes halten. Aber die Kennzeichen von Gottes Volk sind doch, dass sie die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben.
So ist es.
Du willst mir also sagen, dass einige es nicht tun können, weil sie in einigen bestimmten Bereichen versagen? Okay, lass uns zum nächsten Zitat kommen. Das medizinische Missionsfeld liegt offen vor uns da. Wir beginnen diese Arbeit besser als das Licht zu verstehen, das uns schon vor Jahren gegeben wurde. Dass nämlich die Prinzipien der Gesundheitsreform ein Türöffner wären, dem der religiöse Einfluss folgen sollte. Man beginnt also mit dem Thema Gesundheit. Man überzeugt durch Fakten, Gegebenheiten und die Schrift, dass das Gottes Weg ist. Man bringt sie in die Gemeinde und sie sind zu Tode erschrocken, stimmt's?
Richtig.
Ich erinnere mich noch an jemanden, der sagte, wenn er diese Dinge in der Gemeinde sieht, dreht er sich sofort wieder um und geht schnurstracks hinaus.
Und das mit gutem Grund.
Ja, es gibt einen guten Grund, denn all die Dinge, die doch so falsch sind, sind so weit verbreitet.
Was er damit sagen will, ist doch eines. Ihr nehmt eure Religion nicht ernst.
Genau. Es ist also sehr wichtig, wie wir diese Dinge betrachten.
Wenn man von Gott ermahnt wird, nicht zu trinken oder zu rauchen, und man an einen Ort kommt, wo geraucht und getrunken wird, nimmt man da die eigene Religion ernst?
Wenn man mitmacht, nimmt man seine Religion definitiv nicht ernst.
Eben.
Man kann die unterschiedliche Herangehensweise auch immer als Lektion verwenden. Manche glauben, dass man Kompromisse eingehen muss, um gewinnend sein zu können.
Ich bin froh, dass du das ansprichst, denn da stolpert man nur allzu leicht. Wie verhält man sich beispielsweise anderen gegenüber, wenn man bei ihnen eingeladen ist? Und man selbst pflegt einen bestimmten Lebensstil und sie stellen etwas auf den Tisch, was nicht zum eigenen Lebensstil gehört.
Bei uns war das in der Vergangenheit so. Wir sagten den Leuten, dass sie sich keine Gedanken machen sollten. Wir essen alles, was wir können, und dass sie sich wegen uns überhaupt keinen Stress machen sollen. Wenn es dann zum Fleisch kommt, machen sie sich sehr wohl Stress. Aber man erklärt ihnen einfach ruhig, warum, und dann tut man, was man kann, ohne sein Gewissen nur im Mindesten zu verletzen. So können sie neugierig werden und nach dem Grund fragen. Aber wenn man einen Kompromiss eingeht, ist es egal und man kann weiter Kompromisse eingehen.
Mein Punkt ist folgender. Wenn man da einen Kompromiss einging und diese Leute schließlich Interesse bekommen und den Weg zum Glauben finden, dann wird ihnen klar, dass man eigentlich einen Kompromiss eingegangen ist. Und sie werden nicht sehr glücklich darüber sein.
Nein.
Ich hatte das schon vorher gesagt, mit der Musik und all dem ist es das Gleiche. Man kann die Menschen nicht für etwas gewinnen, bei dem man Kompromisse eingegangen ist. Und dann möchte man, dass sie sich in diesem Punkt verändern, sobald man sie gewonnen hat. Besonders, wenn man Kompromisse bei ganz eindeutigen Dingen,
ja,
wie rein und unrein eingeht. Man kann nicht einfach sagen, naja, wenn sie einem etwas auf den Tisch stellen, was man normalerweise nicht zu sich nimmt, aber es immerhin rein ist. Nun, aber was, wenn es unrein ist?
Ja. Meiner Ansicht nach gibt es so etwas wie ein reines Tier gar nicht mehr. Sogar wenn sie bio gehalten wurden, wie man das so sagt.
Ja, im eigenen Garten.
Wir haben so viel durch Viren oder Bakterien verursachte Krankheiten, die artenübergreifend sind. Das heißt, sie beschränken sich nicht nur auf eine Art. Sodass heute nichts mehr sicher ist. Denn die Krankheiten nehmen proportional zur Bosheit der Menschen zu. Hier ist noch ein Zitat aus einem Brief 57. Euer Interesse und Bemühen sollte nicht allein der Gesundheitsfrage gelten, sondern auch der Bekanntmachung der Wahrheiten für diese letzte Zeit. Wahrheiten, die über das Schicksal der Seelen entscheiden. Manche Leute verfallen ins gegenteilige Extrem und machen dann die Gesundheitsreform zu ihrer Religion.
So ist es. Es ist dann ihr Hauptthema, das Einzige, worüber sie reden.
Das ist also etwas, was man ebenfalls vermeiden muss, richtig?
Ja, schau. Es könnte sich folgendes Problem ergeben. Wir könnten auch in diese Schublade gesteckt werden, weil Leute uns so wahrnehmen, weil wir mit diesem Thema bei ihnen ankommen und sie sagen, immer redet ihr von dieser Gesundheitssache.
Von diesem und jenem.
Wenn man sich die Ausgewogenheit unserer Sendung ansieht, ist die Grundlage dafür die Drei-Engels-Botschaft, wobei sich alles mit der biblischen Prophetie und dem rechten Arm des Evangeliums befasst. Wir geben die ganze Zeit die ganze Botschaft weiter. Es kann nicht davon abgetrennt werden.
Ist es nicht auch die Vorgehensweise Jesu?
Genauso.
Die gleiche Weise. Gut. Der andere Punkt ist, dass es eine Botschaft des gesunden Menschenverstandes ist. Es gründet sich einfach auf gesunden Menschenverstand. Sieht man sich die Fachliteratur und die Medien an, wird überwältigend oft geschrieben, dass eine pflanzenbasierte Ernährung gesünder für einen ist als eine Ernährung, die sich auf tierisches Eiweiß stützt. Die Grundsätze der Gesundheitsreform haben die höchste Autorität und verdienen einen weiteren Einflussbereich, als ihnen bisher von vielen zugestanden wird, die sich zur gegenwärtigen Wahrheit bekennen. Auch wenn es der Arm und nicht der Leib ist, ist es ein sehr wichtiges Prinzip. Gottes Weg ist es, den Menschen zu etwas zu machen, was er nicht ist. Gottes Plan ist es, den Menschen in Richtung einer Reform zu lenken. Dann wird er aus eigener Erfahrung lernen, wie lange er die fleischlichen Begierden gehegt und seinem eigenen Temperament gedient hat und so selbst Schwäche über sich gebracht hat. Die Angelegenheit ist logisch. Sobald man einmal die Eigenschaften der eigenen Ernährung ändert, kann man auch die geistlichen Eigenschaften ändern. Sie sind miteinander verknüpft. Wenn die Gesundheitsbotschaft mit einer geistlichen Botschaft verknüpft ist, muss es auf dieser Ebene ebenfalls eine Verbindung geben, richtig?
Ja, das muss so sein.
Denn warum sonst sollte es sogar die okkulte Welt tun? Es gibt diejenigen, die sich dem Fortschritt der Gesundheitsreform direkt in den Weg gestellt haben. Sie haben Menschen durch ihre gleichgültigen oder abwertenden Bemerkungen und vorgeblichen Scherze und Witzeleien abgehalten. Während alle von der Zeit an, als das Licht diesbezüglich zum ersten Mal gegeben wurde, vereint darin gewandelt, wäre eine Armee vernünftiger Argumente eingesetzt worden, um das Werk Gottes zu rechtfertigen. Aber nur durch äußerst aggressive Schritte wurde überhaupt irgendein Fortschritt erzielt. Das ist ein sehr trauriger Abschnitt. Sogar dadurch, dass man darüber Witze macht, versetzt man schon einen Dämpfer.
Ja, man baut da eine Mauer auf.
Martin, man kann also die Spiritualität nicht von der körperlichen Realität scheiden. Sie sind fest miteinander verknüpft. Und wenn Gott etwas in der Bibel sagt, dann kann man sich nicht darüber lustig machen.
Nein.
Und es abwerten, indem man darüber Witze macht. Denn es ist sehr ernst. Manchmal ist es eine Frage, bei der es um Leben oder Tod geht. Eva dachte sich wahrscheinlich, es ist sicher keine so große Sache, ob ich mir jetzt etwas von der Frucht nehme.
Ja, bestimmt.
Schließlich scheint es der Schlange ja ziemlich gut zu gehen. Schau sie dir nur einmal an, man kann sich mit ihr unterhalten und sie spricht ganz Verständliches. Und dazu verspricht sie allerlei wunderbare Dinge. Es kann nicht alles schlecht sein. Wieder einmal, wenn es sehr wichtig ist, besteht die Gefahr, ins Extreme zu verfallen.
Ja, bei allem. Wir hatten eine ganze Folge über das Seifenkistenthema. Sobald man sich irgendetwas nimmt und das zur Religion macht oder zur einzigen Sache, auf die man sich konzentriert, dann hat man den Rest der Botschaft verloren.
Okay, das sind sehr ausgewogene Aussagen. Und das gefällt mir so an diesen Schriften. Testimonies for the Church. Gesundheitsreformer sollten mehr als alle anderen darauf achten, Extreme zu vermeiden. Martin, ist das Vermeiden von Extremen eine Erlaubnis, Grenzen zu überschreiten?
Nein.
Okay. Alle sind durch die heiligsten Verpflichtungen gebunden, dem himmlischen Lichte und den wertvollen Erfahrungen, die Gott ihnen jetzt betreffs der Erhaltung ihrer Gesundheit gibt, Gehör zu schenken. Gott beabsichtigt, dass dieses große Thema der Gesundheitsreform auffühlt und das öffentliche Denken tief bewegt, es zu untersuchen. Es muss also aufgewühlt werden. Was passiert manchmal, wenn man das auf Gemeindeebene auffühlt? Was passiert?
Ich weiß genau, was dann geschieht. Man bekommt zu hören, möchtest du die Kirche spalten?
Ja. Da war einmal dieser Mann, der auf mich zukam und mich anschrie. Ich esse Fleisch. Als ob mich das interessieren würde. Was soll's? Jeder darf ja nach seinen Entscheidungen leben. Was machte ihn so wütend?
Naja, man kann auch bei einem Barbecue auftauchen. Sie wissen schon, wie man sich ernährt.
Man ist einfach dabei und isst aber nichts davon.
Und sofort stürzen sie sich auf einen. Sie gehen einen
an
und sagen, warum? Und dieses und jenes. Dabei hat man noch gar nichts gesagt.
Oder sie fangen an, Witze zu reißen.
Ja.
Wo ist deine Banane, damit wir sie aufs Feuer legen können?
Oder die Karotte.
Oder Karotte.
Oder wirst du nicht hungrig, wenn du den Rasen mähst?
Halte nicht an isolierten Vorstellungen fest und mache sie nicht zu einem Test, wobei andere kritisiert werden, deren Praxis nicht mit deiner Meinung übereinstimmen mag, sondern studiere das Thema umfassend und gründlich. Es gibt Leute, die auf ein Nebengleis geraten und dann werden sie bestimmte Fragen so hervorheben. Es wird dann so kompliziert, dass man das Ganze komplett wegschiebt.
So ist es.
Ist nichts, was oberirdisch wächst, zusammen mit etwas, was unter der Erde wächst? Ist nichts Gelbes zusammen mit etwas Rotem? Ist nicht... Die Liste nimmt einfach kein Ende.
Du hattest einmal eine Geschichte von jemandem erzählt, der Orangenschalen aß.
Ja, ich hielt da gerade irgendwo in Europa einen Vortrag und sprach über die Vorteile der verschiedenen Früchte. Und er unterbrach mich ständig und erzählte, was die Vorteile der Dinge sind, was wir normalerweise wegwerfen, wie beispielsweise Schalen. Das machte er 6-7 Mal und schließlich sagte ich zu ihm, wir würden super Zimmerkameraden abgeben. Ich esse die Orange, du die Schale.
Ja, das gehört auch zu diesem Extremverhalten. Einzelne Ideen isoliert herausgreifen und so.
Man kann übrigens die Schalen geraspelt verwenden und dazugeben. Und all diese Dinge.
Es kann eine ganzheitliche Sache sein.
Ja.
Aber man sollte nicht hingehen und extrem werden. Oh, du solltest tatsächlich nur das essen.
Ich kannte jemanden, der sagte, du darfst nur 5 Nüsse essen.
Ja, stimmt.
Dann sollte man sie abzählen, damit man 5 hatte. Oder man darf nur 10 Rosinen essen. Und dann hatte man genau 10 Rosinen. Und konnte sie ins Porridge geben. Aber man durfte nichts anderes für die Süße hinzufügen. Das war dann schwierig zu essen, weil man ja nur 10 Löffel mit je einer Rosine hat. Es wird so kompliziert. Vermeide also Extreme um jeden Preis. Aber die Grundprinzipien bleiben gleich. Fleisch sollte nie auf dem Teller landen. Käse ist als Nahrung völlig ungeeignet. Er sollte nie in den menschlichen Magen gelangen. Wir könnten jetzt alle wissenschaftlichen Fakten anführen, warum nicht?
Doch dazu gibt es zahlreiche Vorträge.
Aber da ist kein Kompromiss möglich.
Nein.
Der Mangel an Stabilität in Bezug auf die Grundsätze der Gesundheitsreform ist ein wahrer Beweis ihres Charakters und ihrer geistlichen Stärke. Weil es ein Thema ist, über das so heftig diskutiert wird und die Leute so leidenschaftlich darüber sind, zeigt einem, dass es etwas Wichtiges enthalten muss, oder? Wenn wir die Gesundheitsreform annehmen, sollten wir sie aus Pflichtbewusstsein annehmen und nicht, weil jemand anderes sie angenommen hat. Anders gesagt, muss man es sich selbst zu eigen machen.
So ist es. Es muss wieder einmal der freie Wille, die eigene Entscheidung sein, die man getroffen hat.
Warum hältst du den Sabbat?
Das ist genau das Gleiche.
Weil jemand anderes ihn entdeckt hat?
Nein, und auch nicht, weil ich gerettet werden möchte.
Sondern in der Bibel steht, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. An ihm sollst du keine Arbeit tun. Man macht es also, weil man überzeugt ist, dass das wirklich von Gott kommt. Und es Sinn macht, ihn zu halten, weil man seine Autorität anerkennt.
Man anerkennt damit seine Autorität. Geht man nämlich zum 1. Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, weil man sonst leiden wird. Ich habe das begriffen. Ich stehe in einer Beziehung zu ihm und liebe Gott. Und deshalb möchte ich diese anderen Dinge tun.
Okay, wenn das auf den Sabbat zutrifft, sagte er dann nicht das Gleiche über die Gesundheitsreform?
Genau das Gleiche.
Wenn man anfängt, es genauer wissen zu wollen, ist es dann immer einfach? Nein, oder?
Nein, nichts ist einfach, weil wir in einer Welt voller Sünde leben.
Okay, ist es einfach, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man ein Raucher ist?
Nein, trinken, rauchen. Man kann da alles anführen. Alles ist etwas, womit man übertreibt. Und Essen gehört dazu.
Aber wenn es schlecht für einen ist, möchte man es aufgeben.
Ja.
Manche Leute geben es auf, weil sie wissen, dass es schadet. Um wie viel größer ist der Anreiz, wenn man weiß, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und Gott möchte, dass er rein ist?
Ja.
Martin, würdest du sagen, dass die Gesundheitsreform ein Lernprozess ist?
Ja, das passiert nicht über Nacht.
Wir brauchen also Geduld, richtig? Und wir sollten auch nicht verurteilend sein.
Niemals.
Sondern wir sollten gewinnend sein. Manchmal wird man schon durch die Tatsache, ein Gesundheitsreformer zu sein, zu einem Feind, ohne dass man irgendetwas anderes macht. Einfach weil man so ist. Bei Reformen sollten wir lieber einen Schritt vor der Ziellinie bleiben, als einen Schritt zu weit zu gehen. Was für eine erstaunliche Aussage. Das heißt, dass man nicht so extrem sein sollte, dass die Menschen davon abgeschreckt werden. Wenn man also nur genau 5 Nüsse essen will, sollte man extrem werden und 6 essen. Oder eben einen Schritt zu kurz kommen. Nein, wir sollten uns nicht darüber lustig machen, sondern vorsichtig sein, alle Extreme zu vermeiden. Wir dürfen nicht schneller vorangehen, als wir die Menschen mit uns nehmen können, deren Gewissen und Verstand von den Wahrheiten überzeugt sind, die wir vertreten. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen. Genau das missverstehen die Menschen bei Jesus.
Ja.
Jesus sagte, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie klagten ihn an, ein Freund der Zöllner und Sünder und so weiter zu sein. Und Johannes der Täufer kam und aß und trank nicht, das heißt, er hielt sich streng an die Prinzipien. Als Jesus den Leuten dort begegnete, wo sie sich befanden, überschritt er dabei die Linie, die es zu einer Sünde gemacht hätte?
Nein.
Diese Linie überschritt er nie.
Niemals.
Nie. Denn er war sündlos. Aber er begegnete die Menschen dort, wo sie sich befanden.
Ging er zu den Leuten, um sich einfach unter das Volk zu mischen und Gemeinschaft zu haben? Oder hatte er eine Botschaft, sie herauszubringen?
Er gab ihnen auch das Evangelium. Doch er gab auch Informationen weiter. Einmal durch die Typologie in der Bibel und durch Propheten. Dass eine Zeit kommen würde, in der bestimmte Dinge aufhören müssten und nicht länger praktiziert werden konnten.
Das ist der wichtige Teil dabei. Man muss selbst ebenfalls erkennen, dass wir den Menschen begegnen müssen. Und die Leute müssen begreifen, dass man ihnen dort begegnet. Aber man soll nicht dort stehen bleiben. Es kommt die Zeit, wo man auf die andere Seite gehen muss.
Wäre es nützlich, in der Zeit, in der wir leben, eine Aufmerksamkeitsstörung zu haben? Wäre das für dich hilfreich oder möchtest du lieber deine ganze Urteilsfähigkeit?
Ja, meine ganze Urteilsfähigkeit.
Was ist, wenn einem die Fachliteratur sagt, dass die Belastung mit Schwermetallen, wie sie etwa heutzutage bei Fischen vorkommt, ein Zusatzfaktor für eine niedrigere Denkleistung bei Menschen in ganz vielen Bereichen ist?
In a broad spectrum of humanity.
Was, wenn da eine Warntafel steht? Angeln verboten. Und gleich daneben steht jemand mit einer Angelrute. Da steht belastetes Wasser, Quecksilber im Wasser. Früher gab es einen Beruf, den Hutmacher, also Menschen, die Hüte herstellten. Im Englischen gibt es den Ausdruck verrückt wie ein Hutmacher, weil diese Leute, die Hutmacher, geisteskrank wurden. Warum wurden sie geisteskrank? Weil sie bei der Herstellung der Hüte Quecksilber verwendeten. Und er atmete die ganze Zeit dieses Quecksilber ein und wurde geisteskrank. Verrückt wie ein Hutmacher. Wenn das in der Zeit, in der wir leben, ein ernährungsrelevantes Thema ist, war es zur Zeit Jesu ein ernährungsrelevantes Thema?
Nein.
Nein, es war kein Thema, das die Nahrung betraf. Wenn Jesus einen Fisch aus dem See Genezareth aß, einen reinen, der erlaubt war, ergab sich in der Folge daraus keine Verringerung der Denkleistung, richtig? Was, wenn er sagt, es kommt eine Zeit, in der das nicht mehr sicher sein wird und ich möchte nicht, dass ihr gar nichts damit zu tun habt?
Kann man ihn dann als Beispiel hernehmen?
Kann man ihn als Beispiel verwenden, warum man immer noch damit weitermachen und sich in einer verschmutzten Umwelt mit seiner Angel hinstellen kann?
Nein, weil man ja das nicht beachtet, was er gesagt hat.
Belassen wir es dabei, wir müssen nicht den ganzen Rest dieses Zitats lesen. Das größte Hindernis für die Gesundheitsreform besteht darin, dass dieses Volk sie nicht auslebt.
Wie viele Menschen sind schon gekommen? Oder wie wir es letztens schon erwähnten, man trifft jemanden, den man kennt, im Supermarkt. Was machen sie als erstes?
Sie werfen einen Blick in den Einkaufswagen.
Zu sehen, ob da...
Ja, ob da etwas Falsches drin liegen würde. Wenn nun etwas Falsches drin wäre, wie peinlich wäre das?
Oh ja, da würde man versuchen, den Einkaufswagen wegzuschieben.
Ja, man muss das praktizieren, was man predigt.
Oder wenn man an den Regalen entlang geht und jemand einen erspäht, geht man schnell auf die andere Seite.
Da war diese Kirche, die sich weigerte, noch auf irgendetwas zu hören, was ich zu sagen hatte, weil sie meinten, entdeckt zu haben, dass ich ein Lügner war.
Aha.
Ich fragte dann freundlich nach, was ich denn gesagt hatte, was sie so entzürnte. Tatsache war, dass ich nichts anderes sagte, als das, was ich sonst auch sage. Aber sie sahen mich in einer Pizzeria. Pizza essen. Und sie dachten automatisch, dass auf dieser Pizza Käse gewesen sein musste. Deswegen war ich für sie ein Heuchler. Aber sie machten sich nicht die Mühe nachzuschauen, was wirklich auf meiner Pizza lag. Es ist eine ganz wichtige Sache, dass man das praktiziert, was man predigt.
So ist es. Und auch das, was man von jemand anderem erwartet, das ist wichtig. Denn verurteilen geht immer schnell. Vergewissere dich.
Ja.
Bei uns ist es doch dasselbe wie bei jedem anderen. Bevor man voreilig Schlüsse zieht, nun, Mutmaßungen sind immer ein Problem.
Es liegt Schuld auf uns, da wir als Volk viel Licht hatten, weil wir das Licht, das zur Gesundheitsreform gegeben wurde, nicht geschätzt oder gefördert haben. Dies ist keine Sache, mit der man leichtfertig umgehen sollte, die man mit einem Scherz abtun sollte. Ich höre praktisch immer einen Scherz darüber, wenn ich mit einer Gruppe Gläubiger in Kontakt komme. Es wird immer jemand geben, der darüber einen Scherz macht. In Gottes Augen ist das keine unbedeutende Sache. Mache keine Scherze darüber. Der andere Punkt ist die Gesundheitsreform in der letzten Zeit. Warum ist es so wichtig? Besonders in den letzten Tagen. Nun, zum einen wurde die Umwelt zerstört.
Ja.
Zweitens sind die Tiere, das Tierreich, verseucht. Die Leute sagen mir verärgert, die Pflanzen werden auch mit Gift besprüht.
Ja, ja.
Wo liegt also der Unterschied?
Oder sie sagen einem auch, eine Antilope, die sich mit Gras ernährt, ist besser als gentechnisch veränderter Mais.
Richtig. Solche Argumente werden angeführt. Auch wenn diese Antilope in freier Wildbahn ist, ist sie doch mit Krankheiten übersät, die es vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht gab. Und einige dieser Krankheiten sind übertragbar und können extrem belastende Erkrankungen verursachen. Es mag vielleicht nur selten vorkommen, aber es passiert trotzdem. Der andere Punkt ist folgender. Pflanzen, die gespritzt werden, werden normalerweise mit oberflächlichen Kontaktgiften besprüht. Das sind keine systemischen Gifte. Wenn dieses versprühte Gift auf eine ein paar Kilometer entfernte Grasfläche gerät und Kühe dort grasen, können die Kühe dieses Gift aufnehmen. Wenn man sich dagegen Gemüse kauft und nicht weiß, ob es gespritzt ist oder nicht, wäscht man es. Wenn ein Bauer Gift ausbringt und es abends regnet, ist er sehr aufgebracht. Denn er muss erneut sprühen, richtig? Es ist also kein systemisches Gift. Pflanzen sind nicht sehr gut darin, organisches Material aufzunehmen. Und die meisten Gifte sind organische Toxine. Pflanzen nehmen Mineralstoffe und Wasser auf und produzieren ihr organisches Material durch Photosynthese. Wenn ich mir die Pflanze nehme und sie wasche, habe ich getan, was ich tun kann.
So ist es.
Doch wenn die Kuh dieses Gras frisst und die Konzentration des Giftes auch um das Tausendfache reduziert ist, werden durch den Prozess der Biomagnifikation, weil ja die Kuh täglich weiter frisst, die Gifte angereichert und enden im Gewebe, besonders im Fett. Gott sorgte sogar dafür vor. Er sagte, ess das Fett nicht.
Und auch kein Blut.
Aber wenn man das Fett würzt und auf den Grill packt, ist das so köstlich und aromatisch wegen all der Gifte, die sich darin befinden. Man ist sogar in einer schlechten Umgebung mit Pflanzen noch besser dran. Schließlich muss man auch leben. Ich habe mir folgendes Motto zu eigen gemacht. Mach, was dir möglich ist und überlasse die Konsequenzen Gott.
Das ist wahr.
Also ich gehe zu einem Extrem. Ich pflanze nämlich mein eigenes Gemüse. Und wenn ich etwas anwenden muss, um Insekten abzuwehren, dann wird es etwas Natürliches sein, wie etwa Nähmüll. In ein wenig Seifenlösung. Gut, sehen wir uns also das Konzept der Spiritualität an. Satan weiß, dass er die Menschen nicht überwinden kann, solange er nicht ihren Willen beherrscht. Das erreicht er, indem er sie dazu verführt, gegen die Naturgesetze und damit gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Sie spricht hier nicht von den Gesetzen Gottes, sondern von den Naturgesetzen, die Gesetze, denen der Körper unterliegt. Alles, was unsere körperlichen Kräfte mindert, schwächt auch unseren Geist und die Fähigkeit, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Erinnerst du dich noch an ein Video, das wir vor einigen Folgen, nein, vor vielen Folgen zeigten? Darin ging es um den Effekt von nur einer Tasse Kaffee. Nur eine Tasse Kaffee. Sie machten eine Aufnahme von Gehirn und sahen, dass die Sauerstoffversorgung, also die Blutversorgung, speziell im Frontallappen um 40% verringert war.
So ist es.
Eine um 40% reduzierte Fähigkeit durch nur eine Tasse. Könnte der Teufel nicht so eine Gelegenheit nutzen, um einen diabolischen Samen ins Denken zu pflanzen?
Was ist das beliebteste Getränk in der Welt?
Kaffee.
Sagen wir einmal, dass 70% der Weltbevölkerung morgens mit einer um 40% reduzierten Gehirnaktivität in die Arbeit geht.
Das ist eine sehr gefährliche Sache. Die Grundsätze der Gesundheitsreform, die jener annimmt, der das Wort Gottes an andere weitergibt, werden einen formenden Einfluss auf seine Arbeit und auch auf diejenigen haben, mit denen er zusammenarbeitet. Wenn seine Grundsätze falsch sind, kann er die Wahrheit anderen falsch darstellen. Haben wir das nicht erst in der Bibel gelesen?
Ja, in Jesaja.
Wenn er die Wahrheit annimmt, die er, die Vernunft, als einen verdorbenen Appetit anspricht, wird sein Einfluss für das Richtige entscheidend sein. Die Spiritualität ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist, wenn man das ignoriert?
Dann wird leider diese feine, leise Stimme anfangen, noch leiser zu werden.
Okay. Aus Review and Herald. Ein Grund, warum wir nicht in den Genuss größeren Segens vom Herrn kommen, liegt darin, dass wir nicht auf das Licht achten, das er uns bereitwillig in Bezug auf die Gesetze des Lebens und der Gesundheit gab. Es ist für uns nicht möglich, Gott zu verherrlichen, wenn wir so leben, dass wir die Gesetze des Lebens verletzen. Das ist eine sehr tiefgründige Aussage.
Und eine sehr kontroverse dazu.
Es ist nicht möglich. Martin, aber so viele Leute zeigen, dass sie meinen, dass es sehr wohl möglich sei. Alle, die bekennen, Nachfolger Jesu zu sein, sollten verspüren, dass auf ihnen eine Pflicht ruht, ihren Körper im bestmöglichen Gesundheitszustand zu erhalten. Das ist jetzt ein Aspekt. Damit ihr Verstand klar ist, um himmlische Dinge zu begreifen, kann man die beiden voneinander trennen?
Nein.
Wenn man in der Welt der Drogen steckt und man Marihuana nimmt oder Pilze, ich spreche hier von halluzinogenen Pilzen, oder man teilhat an der Drogenwelt oder die sogenannten harmlosen Drogen wie Koffein und all diese Stimulantien nimmt, die man in Energy-Drinks und so weiter findet, wird das eine Auswirkung auf das Verständnis haben?
Mit Sicherheit.
Und dann kann man geistliche Dinge nicht beurteilen.
Die Bibel sagt uns das und auch der Geist der Weissagung. Das Problem bei Menschen, die zum Beispiel Koffein nehmen, ist das, dass einige sagen, aber ich brauche das, damit ich mich konzentrieren kann.
Nein. Es gibt einen Hoch und dann als Gratis-Dreingabe einen völligen Absturz, was oft zu Depressionen führt.
Das Problem ist doch folgendes. In dem Video, das wir angesprochen hatten, wurde auch gezeigt, dass sobald man an das Koffeintrinken gewöhnt ist, der eigene normale Level hier unten ist. Man kommt also nur auf den alten Stand, wenn man Koffein zu sich nimmt. Dann ist man wieder da oben.
Aber es ist nur eine Illusion.
Ganz genau.
Denn man denkt, dass man mehr Energie in den Muskeln hat, aber die kognitive Kapazität ist eingeschränkt. Jede falsche Gewohnheit, die die Gesundheit des Körpers verletzt, reagiert mit Auswirkungen auf den Geist. Dinge, die den Magen reizen und durcheinander bringen, werden einen betäubenden Einfluss auf die feineren Empfindungen des Herzens haben. Nun, das Herz ist der Teil, wo sich der Charakter und die eigene Moralität darstellt.
character your morality is portrayed in.
Das heißt also, dass der Charakter vom Magen beeinflusst wird. Es ist interessant, dass die Tatsache in der Welt der Wissenschaft sehr eindeutig gemacht und zu einem sehr wichtigen Teil der wissenschaftlichen Forschung wurde, dass Magen und Darm ein eigenes Denken besitzen.
Ja, so etwas wie ein Gehirn.
Sie besitzen ein Gehirn. Und die Kommunikation zwischen dem Magen und dem Gehirn ist von absolut vorrangiger Wichtigkeit. Sogar wenn man sich nur etwas auf die Zunge legt, werden schon Signale ans Gehirn gesendet, das seinerseits die Freisetzung bestimmter Substanzen veranlasst, die gebraucht werden, um sich damit auseinanderzusetzen. Die Verbindung zwischen Magen und Gehirn wurde wissenschaftlich zweifelsfrei bewiesen. Chaos im Magen, Chaos im Gehirn.
Und auch im Denken, Depression, Ängste.
Deswegen sagt sie auch, die Schwermütigkeit und Verzagtheit, die oft für die Folge des Gehorsams gegen Gottes Moralgesetz gehalten wird, lässt sich oft auf eine Missachtung der körperlichen Gesetzmäßigkeiten zurückführen. Wenn man es nicht verstehen kann und denkt, dass es eine Last ist, liegt es daran, dass man in der Ernährung und im Denken verwirrt ist. Wenn wir nicht wahre Mäßigkeit üben, werden und können wir nicht für den heiligen Einfluss der göttlichen Wahrheit empfindlich sein. Lass uns das einmal analysieren, Martin. Bedeutet das, dass man die Wahrheit nicht lesen oder sogar verstehen kann?
Nein.
Aber der heiligende Einfluss wird nicht wirksam.
Dieser Anteil, der einen zum Besseren verändern soll.
Okay, also einige Menschen kennen die Wahrheit. Einige Menschen können die Wahrheit zitieren. Aber wenn sie die Wahrheit nicht ausleben, werden sie dadurch nicht geheiligt. Essen, Trinken und Kleidung haben alle einen direkten Einfluss auf unser geistliches Vorankommen. Also jetzt wird es kompliziert. Und jetzt möchte man sich die letzten Haare raufen, die man noch hat. Martin, wie kann die Art und Weise, wie man sich kleidet, die eigene Spiritualität beeinflussen?
Nun, es geht darum, Gottes Charakter darzustellen.
Gut, wenn man sich also so anzieht, dass man damit das Ich verherrlicht, befindet man sich doch im direkten Widerspruch zum Willen Gottes.
Ja.
Das heißt, du willst mir sagen, dass die Art, wie man sich anzieht, die eigene Spiritualität
Definitiv.
Beeinflussen kann? Wenn eine junge Dame ein Kleid trägt, das mehr einem Gürtel ähnelt als einem Kleid, dann verschwindet die Spiritualität eines jeden, der es sieht, gleich aus dem Fenster, richtig?
Schau, es knüpft sich an die gleichen Dinge, über die wir gerade bei der Ernährung gesprochen haben. Genau das Gleiche kann auch auf Kleidung angewendet werden.
Lass uns die Zuschauer nicht zu sehr irritieren.
Nein, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auch von Extremen gelesen haben.
Ja.
Wir müssen also bei all diesen Dingen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht in Extreme verfallen.
Richtig, wenn man bei der Kleiderreform in Extreme verfällt und negativ auffällt, wird man verspottet. Und die Wahrheit, an der man festhält, wird ebenso verspottet.
Das stimmt.
Geh also nicht so weit, diesbezüglich verdammt zu sein.
Beyond redemption on that part.
Aber geh auch nichts ins andere Extrem.
To the other extreme either.
Irgendwo gibt es einen netten Mittelweg.
Es gibt da sehr viele Ratschläge vom Geist der Weissagung.
Okay. Also, Moralität, Ernährung und die Art und Weise, wie man sich kleidet. All diese Dinge sind miteinander verknüpft und können nicht ohne weiteres voneinander getrennt werden. Indem man einer falschen Handlungsweise beim Essen und Trinken nachgibt, ruinieren Abertausend ihre Gesundheit. Doch nicht nur ihre Gesundheit wird ruiniert, sondern auch ihre Moral wird korrumpiert, weil krankes Blut durch ihre Adern fließt. Deine Moral wird durch das korrumpiert, was du isst. Die niederen Triebe werden angeregt.
Ja.
Martin, ich bin mir sicher, dass du weißt, dass Musik dasselbe machen kann.
Ganz genau. Gewiss doch.
Wenn man also zu einer Party geht und die Zeit kommt, in der die Moral korrumpiert wird, weil es zuvor Musik gab, die einen in einen aufgeputschten Zustand gebracht, und vielleicht zum Trinken gewisser flüssiger Getränke animiert hat, ist es an der Zeit, eine andere Stimmung in die Musik hineinzubringen, um das Tempo und den Rhythmus zu ändern. Und das beeinflusst jetzt die Moral.
Ja, sicher doch.
Ja oder
nein?
Und
das Gleiche passiert mit Essen. Ich denke, du hast das im Vortrag Path to Obedience erwähnt, was für einen Effekt Kakao hat.
Ja, von Theobromin, das man in Kakaoerzeugnissen findet.
Also in Schokolade.
Und besonders, wenn man es den Damen gibt.
So ist es. Warum es sehr wirkungsvoll ist, hast du dort erklärt. Beispielsweise am Valentinstag.
Aha. Und deshalb ist es ein sehr begehrtes Geschenk. Aber lieber Valentin, wenn ich ihn so liebenswert bezeichnen darf, hat einen sehr verderblichen Einfluss. Über Essen verändert das freie Fließen der Gedanken und Worte. Es kommt also nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch auf die Menge, die man sich zuführt.
Genau.
Denn wenn man zu viel isst, hat man dieses Gefühl der Schwere und die Augen sind auf Halbmast. Wenn die Augen halb erschlafft sind, kann es sein, dass hypnotische Einflüsse ihre Macht auf einen ausüben?
Nun, was ist mit Fernsehen? Und nun, Leute sehen sich beispielsweise ohne Unterlass Serien an und dabei ständig...
Sie essen ständig dabei, weil beides Hand in Hand geht. Meinst du, dass sie unter diesen Umständen sehr fähig sind, moralische Entscheidungen zu treffen?
Nicht nach dem, was wir gerade gelesen haben.
Gut. Sogar wenn man die beste Nahrung im Übermaß isst, wird das einen krankhaften Zustand der moralischen Empfindungen hervorrufen. Üble Gewohnheiten im Essen und Trinken führen zu irrigem Denken und Tun. Die Befriedigung bloßer Begierden verstärkt die tierischen Neigungen dadurch, dass sie ihnen die Obergewalt über die Kräfte des Verstandes und des Geistes einräumt. Alles, was mit dem Naturgesetz in Konflikt gerät, schafft einen erkrankten Zustand der Seele. Martin, Essen und Trinken ist also mehr mit den moralischen Eigenschaften und dem Urteilsvermögen verknüpft, als es sich die meisten vorstellen können.
Und da liegt das große Problem. Wir sprachen schon am Anfang darüber. Es betrifft gar nicht so sehr das körperliche Wohlergehen, worum Gott sich sorgt, sondern um das moralische und kognitive.
Okay. Als er die Ernährung entwarf, die er uns gibt, die so reichhaltig ist, wenn man sich nur das Bild auf dem Bildschirm hinter uns ansieht, so reich an Antioxidantien, um sicherzustellen, dass alles, was einem hinsichtlich der Denkleistung schwächen könnte, durch Antioxidantien und Flavonoide und andere Bestandteile entfernt wird, die die Gehirnfunktion noch verbessern. Dann ist das doch die beste Nahrung fürs Gehirn, richtig? Übrigens verbraucht das Gehirn nur einfache Kohlenhydrate.
Kein Eiweiß.
Genau. Wenn man also diese edlen Eigenschaften der Seele vergrößern will, sollte man kein Sklave der niedrigen Leidenschaften sein. Das meint die Moral und die Ernährung. Wollen diejenigen, die sich Christen nennen, die sie so oft beschwerende Frage lösen, warum ihr Verstand so träge ist und ihr Streben in göttlichen Dingen so schwach, so brauchen sie in vielen Fällen nur ihre täglichen Mahlzeiten zu betrachten. Dort ist Ursache genug, wenn es auch noch andere geben mag. Ich erinnere mich noch daran, als ich in der Welt war. Ich war ja ein gebildeter Mensch. Ich war Dozent an Universitäten. Und wenn ich zum Mittag gegessen hatte, legte ich mich auf den Boden und beschwerte mich bei meiner Frau, dass ich mich so träge und matt fühlte. Ich musste mich selbst zur Aktivität prügeln, um wieder zur Uni zurückzugehen und den nächsten Unterricht zu halten. Diese Trägheit ist für mich nur noch eine ferne Erinnerung, seit ich meine Ernährung geändert habe.
Das ist wahr. Also wir können das für den Sonntag oder den Sabbat hernehmen. Was ist das Erste, was die Leute nach einer üppigen Mahlzeit machen wollen?
Sie wollen ein wenig schlummern.
Eine Inspektion der Zimmerdecke.
Ja, warum wollen Sie denn die Zimmerdecke inspizieren? Weil so viel freies Fett in Ihren Adern zirkuliert, dass die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn unterbrochen ist. So wie in unserem Land, wenn der Strom abgeschaltet ist, geht auch alles andere aus. Und so verlieren Sie einfach das Bewusstsein.
Ja, der erste Ausschalter des Kreislaufs liegt im Magen. Der schaltet den Strom aus und dann wird das Gehirn automatisch danach auch ausschalten.
Das stimmt. Wir nennen das die Friedhofsportion.
So ist es.
Der schlimmste Unterricht, den man halten kann, kommt nach dem Mittagessen. Auch auf unser geistliches Leben wirkt sich der Verzicht auf Fleisch positiv aus. Wie wichtig ist es, in den letzten Tagen ein religiöses Leben zu entwickeln?
Sehr wichtig.
Okay. Kinder, die auf gesunde Weise großgezogen werden, sind viel leichter zu kontrollieren als diejenigen, denen beim Essen mit allem und zu jeder Zeit nachgegeben wird, wonach der Appetit verlangen mag.
Kinder werden auf Ritalin gesetzt, weil sie zu viel Energie haben und kaum zu beruhigen sind.
Sie treiben das Restless-Leg-Syndrom ins Extreme.
Ja.
Das wurde übrigens in Gefängnissen bewiesen. Man hatte Gefangene, sogar hochgradig gefährliche Gefangene, auf diese gesunde Ernährungsform gesetzt und das verminderte die Notwendigkeit, sie in Einzelhaft wegzusperren.
Reduces the requirement for locking them up in solitary confinement.
Ja, wow.
Das wurde schon bewiesen.
Ja.
Das ist eine Tatsache und keine Erfindung von jemandem, den man getrost ignorieren kann.
Needs to be ignored.
Martin, lass uns über Spiritualität reden. Deshalb ist die Gesundheitsreform in den letzten Tagen so wichtig. Die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, wurden von Ellen G. White geschrieben. Und die Leute sagen, ich sehe das nicht so detailliert in der Bibel. Deshalb werde ich es ignorieren. Doch die Prinzipien stehen in der Bibel. Ist es also sicher, sie zu ignorieren?
Nein.
Der Herr fordert ein lebendiges Opfer des Geistes, der Seele, des Körpers und der Kraft. Ist das biblisch?
Ja, das steht hier.
Sagt Paulus das nicht?
Ja, genau das Gleiche.
Wahre Heiligung ist nicht nur eine bloße Theorie, eine Emotion oder eine Phrase, sondern ein lebendiges, aktives Prinzip, das Eingang in den Alltag findet. Das erfordert, dass unsere Ess- und Trinkgewohnheiten und wie wir uns kleiden derart sind, dass sie den Erhalt körperlicher, mentaler und moralischer Gesundheit sicherstellen, damit wir dem Herrn unseren Körper nicht als ein durch falsche Gewohnheiten verdorbenes Opfer darbringen können, sondern als lebendiges Opfer, heilig und Gott wohlgefällig. Das ist ein biblisches Zitat.
Das ist so wichtig. Weißt du, wir bekommen ja immer zu hören, wir müssen einfach so leben, wie Christus möchte, dass wir leben, und wir müssen ihn lieben. Aber seine Botschaft ist allumfassend.
Es ist eine ganzheitliche Botschaft.
Ja, sie betrifft nicht nur bestimmte Aspekte. Deshalb gab er uns ja in der Bibel die Gesundheitsreform.
Vor vielen Jahren hielt ich einmal eine Predigt mit dem Titel Wahlweise mit Zubehör. Man kauft irgendein Gerät, wie etwa ein Werkzeug, das mit einem Akku funktioniert. Aber mit dem Akku kann man auch andere Werkzeuge betreiben. Das ist dann optionales Zubehör. Man kauft das Basisgerät und dann wird ein optionales Zubehör, ein notwendiges Zubehör benötigt und man kauft es auch. Funktioniert es so in der religiösen Welt? Gibt Gott uns einen Erlösungsplan und sagt uns, dass man die Gerechtigkeit Christi annehmen muss, aber dann gibt er einem ein ganzes Bündel an wahlweisen Zubehör? Man kann dann entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Funktioniert es so?
Nein, nein, nein.
Bist du dir sicher? Also was läuft bei dir falsch? Du bist ein Extremist.
Lieber nehme ich den Fundamentalisten.
Oh, das, was das Wort sagt.
Ja.
Okay. Das heißt, dass wahre Heiligung nicht nur eine bloße Theorie, eine Emotion oder eine Phrase, sondern ein lebendiges, aktives Prinzip, das Eingang in den Alltag findet. Das erfordert, dass unsere Ess- und Trinkgewohnheiten und wie wir uns kleiden derart sind, dass sie den Erhalt körperlicher, mentaler und moralischer Gesundheit sicherstellen. Wenn es draußen klirrend kalt ist, aber man absolut entschlossen ist, alle Körperteile, soweit es erlaubt ist, zur Schau zu stellen, ist das der Gesundheit zuträglich?
Nein.
Okay. Damit wir dem Herrn unseren Körper nicht als ein durch falsche Gewohnheiten verdorbenes Opfer darbringen können. Es ist also nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Gewohnheiten. Martin, wirst du jetzt entmutigt, weil die Liste so lang wird?
Nein, weil in der Bibel jede Liste lang ist. Aber solange man es tun will, weil man eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, spielt es keine Rolle, wie lang sie ist.
Als du angefangen hast, Auto zu fahren, warst du dann ein Profi oder hat es sich manchmal so angehört?
Ach, ich weiß es nicht. Aber es scheint so zu sein, dass in anderen Ländern meist keine Autos mit Schaltgetriebe gefahren werden.
Nein.
In Südafrika ist das schon so.
Ja, man muss lernen, mit der Kupplung umzugehen und man muss lernen, diese Sachen zu machen.
Alles ist unsynchron, wenn man anfängt.
Ja, anfangs. Aber sobald man anfängt, sich daran zu gewöhnen und diese Bahnen im Gehirn geschaffen sind, geht es automatisch, stimmt's?
Ja, man denkt nicht einmal mehr darüber nach.
Ist es mit der Gesundheitsreform nicht dasselbe?
Es ist dasselbe.
Sobald man anfängt, es umzusetzen,
wird es zu einer guten Gewohnheit.
Zur Gewohnheit. Und sobald man eine schlechte Gewohnheit durch eine gute Gewohnheit ersetzt hat, ist es anfangs ein bisschen holprig.
Aber das ist doch bei allem im Leben so. Es gibt nichts, was nur einfach ist.
Und das Interessante ist, dass alles, was die Welt anbietet, das genaue Gegenteil des Richtigen ist.
Das ist auch leicht. Leider gibt es manche Dinge im Leben, die einfach sind. Aber meistens sind das Dinge, die nicht gut für einen sind.
Okay, wenn man eines der riesigen Fußballstadien nimmt, das mit 80.000 Zuschauern angefüllt ist. Was wird dort angeboten, während man das Spektakel ansieht, das vor einem abläuft?
Definitiv nicht ein paar Karotten.
Das, was sich hier links befindet, richtig? Und ist auch Alkohol dabei?
Sicher doch.
Ich weiß, dass einige Stadien einsahen, dass die Leute von dort weggehen und es dann Unfälle gibt und als Konsequenz sogar Tote. Und dann verbannten sie für eine Weile den Alkohol. Und die Leute brachten den Alkohol auf alle nur erdenklichen Wegen herein.
Auf sehr kreativen Wegen.
Ja, auf sehr kreativen Wegen. Schließlich gaben sie diesbezüglich auf und kehrten zum vorherigen Ist-Zustand zurück.
Ja.
Gewohnheiten, die sich so fest einschleifen, sind normalerweise schlechte Gewohnheiten. Kann man auch gute Gewohnheiten fest einschleifen?
Ja, mit Gottes Hilfe.
Kann der morgendliche grüne Smoothie nach einer Weile sogar zum Genuss werden?
Das musst du mir sagen. Ja.
Ich? Warum ich?
Du genießt deine grünen Smoothies?
Das hängt davon ab, wie grün er ist. Ja, wenn er richtig lecker zubereitet wurde, mit ganz viel Obst und etwas Grün dabei war, dann nahm ich etwas davon, ohne mich zu beschweren.
Ich muss das einfach erwähnen. Als du vor kurzem gesundheitlich eine etwas schwierige Zeit durchmachtest, kam ich auf Besuch und du sagtest mir, dass deine Frau einen 5000-Liter-Container genommen und alles, was grün war, hineingepackt hat und
es mir dann einflößte. Ja, man kann schon rebellisch werden, wenn es des Guten zu viel wird. Aber wenn es angenehm und Teil des gewohnten Lebens wird, wundert man sich am Ende, warum man einmal etwas Verdorbenes wollte.
Weißt du, wann es wichtig wird? Wenn man es nicht hat. Wenn es schon zur Gewohnheit wurde, und dann ist man aus irgendwelchen Gründen irgendwo, wo man diese gesunden Produkte nicht hat. Dann erkennt man, ach, ich brauche das wirklich.
Richtig. Es sollte einem immer stark bewusst sein, dass das große Ziel, das man auf diese Weise erreichen will, nicht nur die Gesundheit, sondern Vollkommenheit und der Geist der Heiligkeit ist. Das ist so unglaublich, oder? Ein kranker Körper verursacht ein in Unordnung gebrachtes Gehirn und behindert das Wirken der heiligen Gnade auf Verstand und Herz. Wenn man ständig in einem Zustand der Aufruhr ist oder ständig deprimiert ist, wird man dann Spiritualität schätzen können? Von Heiligkeit ganz zu schweigen.
Nein, so ist es. Wenn man neben jemanden sitzt, der ständig negativ oder deprimiert ist, sieht man, wie sehr er auch das Leben aus einem selbst heraussaugt.
Das ist fast wie ein Vampir. Manchmal wird man in Gegenwart von so jemandem regelrecht ausgesaugt. Warum ist es so, dass Menschen diese Dinge benötigen? In Wirklichkeit sollte man doch ein Lichtstrahl sein. Und kein Schwamm. Es hat mit einem geheiligten Leben zu tun. Man wird durch die Wahrheit geheiligt. Die Gesundheitsreform ist Teil der Wahrheit.
So ist es.
Wenn Christen den Gesetzen, welche über ihr Leben und ihre Gesundheit walten, gehorchen würden, so würden sie den Segen körperlicher und geistiger Frische empfinden. Sie würden dann die moralische Kraft haben, gegen den Satan zu kämpfen. Es ist ein Gesamtpaket. Wenn man in den Krieg zieht, würde man da die Hälfte seiner Ausrüstung zurücklassen, weil sie einem eine Bürde sind?
Nein, das würde einem Probleme machen.
Auch auf manche Predigt ist durch die Verdauungsstörungen des Predigers ein dunkler Schatten gefallen. Das ist sehr schön ausgedrückt. Wie sie mit Worten umgeht, finde ich manchmal einfach köstlich. Das ist eine solche Stelle.
Ja, das stimmt.
Auf manche Predigt ist durch die Verdauungsstörungen des Predigers ein dunkler Schatten gefallen. Um Gott einen vollkommenen Dienst zu leisten, müssen wir eine klare Vorstellung von seinem Willen haben. Und die können wir nicht haben, wenn wir nicht den ganzen Plan annehmen. Nun gut, ich denke, dass wir anfangen müssen, dieses Gespräch abzurunden. Ich bin mir sicher, dass es manche verärgert, die sagen, dass wir etwas Unwichtiges so hervorheben. Aber wenn es so unwichtig war, warum hatten wir dann 6000 Jahre Elend?
Und es ist nur immer schlimmer geworden.
Weil es damit anfing, stimmt's? Gottes Weg besteht darin, dem Menschen etwas zu geben, was er nicht hat. Damit er zu etwas wird, das er nicht ist. Das ist ein schwieriger Prozess. Denn es ist eine völlige Umkehrung dessen, was man war.
Und dessen, was man möchte. Das Fleisch eben. So wie Paulus es sagte, mein Verstand sagt, dass ich das tun muss, aber mein Körper will es nicht.
Das Fleisch sagt einem etwas anderes. Des Menschenweg besteht darin, einen leichten Weg zu finden und dem Appetit und selbstsüchtigen Streben nachzugeben. Gottes Plan ist es, den Menschen in Richtung einer Reform zu lenken. Dann wird er aus eigener Erfahrung lernen, wie lange er die fleischlichen Begierden gehegt und seinem eigenen Temperament gedient hat und so selbst Schwäche über sich gebracht hat. Er gibt Gnade, wenn der kranke Mensch erkennt, dass er sie braucht. Gott schlägt vor, die beschmutzte Seele zu reinigen und zu läutern. Dann wird er seine eigene Gerechtigkeit, seinen Frieden und Gesundheit ins Herz pflanzen und der Mensch wird ihm ganz werden. Wenn Christus in ihrem Herzen herrscht, bekommen sie Stärke durch Prinzipien, um mit Macht und Können als treue Wächter wahre Reformer zu bestehen. Dann hinterlassen sie wie Daniel, hier hat man wieder das biblische Beispiel, im Herzen der anderen Eindrücke, die nie ausgetilgt werden und ihr Einfluss wird in alle Teile der Welt getragen werden. Ist es nicht interessant, wie Gott diese Freunde, Daniel und seine drei Freunde, erhöhte?
Ja.
Und sie waren die einzigen in der ganzen Menge, die an diesen Prinzipien festhielten.
Die an den Prinzipien festhielten und sich nicht vor dem Standbild niederbeugten.
Martin, das Grundproblem des Himmels waren Stolz und Selbstsucht.
Ja.
Richtig? Dem Appetit nachzugeben ist in Wirklichkeit eine Form der Selbstsucht.
Ja, das ist so.
Es ist das, was ich will. Nicht das, was für das übergeordnete Wohl besser ist. Es ist die Pflicht derer, die zu diesem wichtigen Thema Licht empfangen haben, ein größeres Interesse für jene an den Tag zu legen, die aus Mangel an Wissen immer noch leiden. Wenn man sehr oft schwelgt, dann kann man andere nicht auf richtige Weise erreichen.
So ist es.
Man erreicht andere vielleicht, aber nicht auf die richtige Weise.
Das entkräftet die Aussage, ich muss doch Kompromisse eingehen, damit ich jemanden erreichen kann.
Erreichen Okkultisten andere?
sehr oft,
führen sie sie auf den Pfad des Lichts oder auf den Pfad der Vernichtung?
Der Vernichtung.
Okay. Wer auf das baldige Kommen seines Erlösers wartet, sollte der Letzte sein, der mangelndes Interesse an diesem großen Reformwerk zeigt. Wenn wir andere erreichen wollen, müssen wir das tun, was Gott sagt.
Ja.
Das ist das ganze Problem bei der Gesundheitsreform in der letzten Zeit. Möchtest du als Einzelperson Teil des lauten Rufs sein?
Aber sicher.
Du möchtest das?
Ja, sehr.
Ich möchte das auch sein. Für eine Weile dachte ich, das wäre für mich unmöglich. Aber ich habe Hoffnung, dass ich Teil davon sein kann. Es ist unmöglich. Unmöglich, wenn man nicht das Gesamtpaket annimmt. In Gottes Werk gibt es kein wahlweise mit Zubehör. Es ist ein Bund. Dieses Buch, Martin, ist von der ersten Seite an bis zur letzten ein Bund.
Ja.
Was davon werde ich ignorieren? Was ist entscheidend für mich? Welcher Teil ist essentiell?
Das ganze Buch.
Das Ganze. Ganz oder ja. Gar nicht.
So ist es. Nicht nur bestimmte Teile.
Belassen wir es dabei und beten, dass Gott Gemüter beeindruckt, dass etwas so Einfaches und Banales wie Gesundheitsreform erlösungsrelevant sein kann.
Ich möchte vielleicht noch etwas besonders betonen. Die meisten Leute wissen es, wir sprachen auch darüber, du und deine Frau hatten letztes und dieses Jahr größere gesundheitliche Probleme. Und bei euch beiden wurde der Ernährung die Schuld gegeben. Ihr wart krank, aber habt das überwunden. Und jetzt sitzt du hier und auch deiner Frau geht es wieder sehr gut. Deiner Frau wurde sogar gesagt, dass ihr Zustand tadellos ist. Und ihr habt gar nichts verändert. Ihr habt den Kurs beibehalten, den Gott uns gab.
Das ist nett von dir, Martin. Genau das, wovon die Leute behaupteten, dass es uns krank gemacht habe, ist das, was uns Gesundheit und Kraft wiedergebracht hat. Manchmal hat man eben bestimmte Dinge, die noch aus der Vergangenheit kommen.
Das ist ganz wichtig.
Und man kann nicht immer sagen, dass man überhaupt keine Probleme mehr hat. Aber wenn man an dem festhält, was Gott sagt, dann hat man die größte Wahrscheinlichkeit für Genesung. Lass uns also beten und Gott bitten, den Verstand der Menschen bezüglich der Wichtigkeit der Gesundheitsreform in der letzten Zeit zu erleuchten. Beten wir. Lieber himmlischer Vater, dieses Thema wurde so lange bearbeitet, dass es zu einem Streitpunkt wurde. Und wir sprechen immer wieder darüber, denn wir wurden angewiesen, diesen Standpunkt aufzurütteln. Ich bitte dich, Herr, dass es so aufgenommen wird, wie es gemeint war. Nämlich, um Menschen zu ermutigen, diese Pfade zu betreten, damit ihre Spiritualität den Anforderungen deines Wortes gleichkommen kann. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.